Tá com elementar.
Elementar.
Willkommen beim Elementarbildung.at Podcast.
Alles rund elementare Bildung in Österreich.
Herzlich willkommen zur 18. Folge des Elementarbildung.at Podcasts. Mein Name ist Max Werschitz, ich bin Betreuer in einem Kindergarten in Graz und ich produziere diesen Podcast im Namen von NEBÖ, dem Netzwerk Elementare Bildung Österreich. Vor wenigen Tagen ist ein Bericht über die Umsetzung der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich zu einem vernichtenden Urteil gekommen. In einem ORF-Artikel diesbezüglich heißt es wie folgt, ich zitiere: Insgesamt zeigt sich eine kontinuierliche Verletzung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen im Bereich Bildung. Und weiters steht dort: Im Kindergartenalter müssten Kinder mit Behinderungen mangels Rechtsanspruch und des in vielen Regionen eklatanten Mangels an passenden Plätzen oft jahrelang auf ein Angebot warten. Der Mangel an Fachpersonal wirke sich negativ auf die Qualität und das Platzangebot aus. In Podcast Folge 8 und 16 haben wir bereits Inklusion in elementaren Bildungseinrichtungen thematisiert. Mit der heutigen Folge wollen wir das Spektrum erweitern. Es kommen erstmals betroffene Eltern zu Wort. Konkret Amibe Ahmedi aus Wien und Julia Casapicola aus der Steiermark. Um ihre Erzählungen zu ergänzen, habe ich außerdem Claudia Achatz eingeladen. Sie ist Sonderkindergartenpädagogin und Leiterin eines heilpädagogischen Kindergartens in der Steiermark. Sowie Yvonne Laminger. Sie ist Elementarpädagogin, Psychologin und Mitarbeiterin am PEPSI, dem Pädagogisch-Psychologischen Zentrum in Wien. Danke für Ihre Zeit. Ich würde gern mit den Geschichten und Erlebnissen der beiden Mütter anfangen. Da bitte in Wien. Frau Ahmedi, könnten Sie uns bitte einmal schildern, wie Sie so die Suche nach einem Kindergartenplatz, einem geeigneten oder einer Assistenz so erlebt haben?
Es war eine lange Suche. Wir haben die Diagnose im Jänner 2022 bekommen und danach hat so ein ziemlich langer und steiniger Weg angefangen auf der Kindergartensuche eben. Und wir hatten vor der Diagnose bereits einen Kindergartenplatz in einem privaten Kindergarten zugesagt bekommen, mehr oder weniger. Die Leiterin dort hat damals noch die waren gerade im Umbau und hat gesagt, ab April könnten wir dann für beide Kinder den Kindergartenplatz haben. Als ich ihr dann von der Diagnose erzählte, hat sie dann so angefangen zu zögern am Anfang. Dann hat sie uns einmal eingeladen zu einem Gespräch. Da war auch die mobile Soki-Pädagogin dabei. Und da wurde mir, also in mehr als einer Stunde wurden quasi Gründe mir gesagt, warum mein Sohn jetzt dort plötzlich nicht den Kindergartenplatz haben kann. Und was ich am allerschlimmsten gefunden habe, war, dass mein Sohn dabei gesessen ist bei dem Gespräch und dass wirklich, also sogar seine Stärken, ich meine, ein Kind hat eine Behinderung, hat aber auch Stärken, und sogar die wurden zu Defiziten degradiert und es wurde gesagt, nein, und das geht nicht. Und es war einfach man hätte es mir auch kürzer und bündiger sagen können. Ja, mein Sohn ist daneben gesessen, hat zugehört mit 3,5 Jahren, ist eine Dreiviertelstunde daneben gesessen, war ganz ruhig. Und am Ende musste ich dann weinend das Gespräch verlassen, weil es mir zu viel geworden ist. Also danach ging es eigentlich nur noch so weiter. Also ich habe so ziemlich jeden Kindergartenträger angeschrieben. Von vielen habe ich nicht einmal eine Antwort bekommen. Von denen ich eine Antwort bekam, war es meistens nein, das geht nicht. Ich muss dazu sagen, ich war ehrlich genug, die Diagnose mitzuteilen, weil ich weiß mittlerweile, dass viele Eltern das verschweigen und so dann einen Kindergartenplatz bekommen. Hätten wir wahrscheinlich auch bekommen, weil unser Sohn hat eben eine Autismus-Spektrum-Störung, würde wahrscheinlich aber nicht jedem sofort jetzt auf den ersten Blick auffallen. Ja, die Suche ging so weiter, bis ich dann wirklich nur aufgrund meiner Hartnäckigkeit und aufgrund meiner zeitlichen Ressourcen auch und mit viel Glück einen Kindergarten von der St. Nikolaus Stiftung fand, der dann meinen Sohn auch aufnahm. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesehen habe, ja okay, die haben ihn einfach aufgenommen, Die Leiterin hat ganz unkompliziert gesagt, kommen Sie vorbei, wir stellen uns vor, wir schauen uns das an. Und genau so ist mein Sohn eigentlich bei dem Kindergarten auch angekommen. Also er geht gern hin. Bis vor kurzem ist er sogar bis 15 Uhr fast ganztags dort geblieben, überhaupt keine Probleme. Ja, das ist so unser Glücksmoment gewesen, dass Inklusion funktionieren kann, wenn man es eigentlich möchte. Und leider müssen wir allerdings wieder den Kindergarten wechseln, weil das eben mit der Assistenz nicht geklappt hat. Wir brauchen für unseren Sohn eine Assistenz. Es ist so, dass er in einer Regelgruppe ist. Das ist eine Familiengruppe. Dort sind 20 Kinder, eine Pädagogin und eine Assistentin. Es herrscht wie überall anders auch eklatanter Personalmangel. Das heißt, wenn eine Pädagogin einmal krank wird, dann ist die Assistentin mitunter auch allein mit den Kindern oder muss irgendwie, die Gruppen müssen zusammengelegt werden. Und ein Kind, das eine Autismus-Spektrum-Störung hat, kommt da einfach in so einer Gruppe viel zu kurz, beziehungsweise geht einfach unter. Also mein Anliegen war es halt, dass er irgendwie durch die Assistenz zumindest ein bisschen mehr gefördert werden kann oder zumindest ein bisschen mehr ins soziale Geschehen einbezogen werden kann, weil Kinder nun einmal so lernen. Deshalb war mein Wunsch auch immer von Anfang an so stark, dass er einen Platz bekommt, damit er mit Gleichaltrigen lernen kann, damit er nicht die ganze Zeit mit mir zu Hause sitzt. Und ja, dadurch habe ich mich weiter darum gekümmert und wir bekommen jetzt auch nur so quasi ein bisschen auch wegen seiner Schwester einen Kindergartenplatz im Gekeil-Institut. Das ist eben ein Institut hier in Wien, das einzig private Institut, das auch Integrationsgruppen hat. Und die haben mich dann angerufen und meine Kinder standen bei denen halt auch auf der Warteliste. Und die haben mich dann angerufen und haben gemeint, ja, sie hätten einen Platz für die jüngere Schwester. Dann habe ich halt gesagt, ja, aber wenn die einen Platz bekommt, muss zuerst einmal mein Sohn reinkommen. Und so haben wir halt jetzt den Platz bekommen und haben mal wieder Glück im Unglück gehabt sozusagen und hoffen, dass er dort doch mehr Unterstützung haben kann, weil der Betreuungsschlüssel ein anderer ist, einfach weil der Kindergarten mit der Thematik sich auskennt. Also der Standort ist spezialisiert auf autistische Kinder. Und ja, ich weiß aber aus unserer Geschichte, was ich gelernt habe, ist, dass es vielen Eltern nicht so ergeht wie uns und dass viele nicht nur die finanziellen Ressourcen zu knapp sind, sondern einfach auch die zeitlichen Ressourcen. Wir haben nach der Diagnose neben Kindergartensuche, muss man Anträge stellen über Behördenwege, Gerichtsverfahren für Pflegegeld, weil das Kind, wenn es um einen Ausgleich geht, ist es dann meistens so, ist das Kind nicht behindert genug. Und wenn es aber um die Teilhabe geht, so wie beim Kindergartenplatz, dann ist es plötzlich zu behindert. Also gerade auch bei so Behinderungen wie Autismus-Spektrum-Störung, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, ist das ein ziemlich, ja, großes Thema. Und es wird irgendwie versucht, einfach die Kinder auszuschließen in allen Bereichen, nicht nur dem Kindergarten. So gesehen, für meinen Sohn ist es jetzt der dritte Kindergartenwechsel und ich hoffe, dass er da endlich ankommen wird. Und an die Schule möchte ich gar nicht erst denken. Also die steht uns dann in 2 Jahren bevor und da ist es noch schwieriger.
Dankeschön. Also da sieht man schon mal die Probleme allgemein und in dem Fall jetzt auch in Wien. Wie schaut es denn in der Steiermark bzw. in Graz aus, Frau Casapiccola? Wie ist denn da Ihre Geschichte?
Ja, ich kann dazu beitragen, was die Beantragung einer Kindergartenassistenz betrifft, weil mein Sohn ist in einem privaten Regelkindergarten und wir hatten diesen Kindergartenplatz, bevor er eine Diagnose hatte. Das heißt, mit Startkindergarten war uns das noch nicht bekannt und wir hatten da das Glück, dass der Kindergarten immer sehr entgegenkommend war und sehr darum bemüht, Lösungen zu finden und deswegen ist er immer noch im Kindergarten. Allerdings im letzten November haben wir versucht, eine Kindergartenassistenz zu beantragen und schlussendlich wurde uns die auch genehmigt, aber der Weg dorthin war für uns sehr emotional, sehr schwierig, sehr von Vorurteilen gezeichnet. Angefangen hat das Ganze eigentlich damit, dass wir vor 2 Jahren einen Antrag auf eine Beihilfe gestellt haben. Da wussten wir aber schon von der Diagnose. Dort ist dann ein Gutachten erstellt worden, in dem einfach das Ergebnis war, dass er IZB bekommen sollte. Und wir aber in Absprache mit dem Kindergarten, mit der neuropädiatrischen Abteilung der Kinderklinik und mit unseren Therapeuten und Therapeutinnen gesagt haben, er bekommt so viel an Förderung und wir haben so viel, was privat finanziert sehr gut läuft und wo es auch wirklich Spezialisten und Spezialistinnen sind, dass wir das für den Moment nicht wollen. Und das ist uns dann mehr oder weniger beim Ansuchen für eine Kindergartenassistenz zum Verhängnis worden, weil dort hat es dann geheißen, naja, sie wollten das damals nicht, hätten sie das damals gemacht, bräuchten sie jetzt keine Assistenz. Es ist aus meiner Sicht der Dienst der Kindergartenassistentinnen sehr schlecht gemacht worden in dem Prozess mit Aussagen wie, das verschlechtert die Situation ja nur, er wird noch weniger selbstständig werden, weil die nehmen ihm ja alles ab. Und ja, auch uns gegenüber ist immer wieder auf dieses Gutachten verwiesen worden, obwohl das zu dem Zeitpunkt 2 Jahre alt war und auch nicht mehr aktuell. Es ist eine 20-minütige Begutachtung im Kindergarten gemacht worden, wo dann Dinge wirklich im Gutachten gestanden sind, die meiner Meinung nach nicht meinem Sohn entsprechen und auch dem Kindergarten nicht. Im Kindergarten ist angerufen worden und gesagt worden, ja, wir kommen zu dieser Begutachtung. Wir können aber gleich sagen, dass dieser Kindergarten nicht für dieses Kind passt, obwohl die Dame weder den Kindergarten noch meinen Sohn zu dem Zeitpunkt kannte. Es war einfach aufgrund dieses Gutachtens, hat sie gemeint, dieser Kindergarten passt nicht für solche Kinder, obwohl es ihm dort sehr gut geht, obwohl er dort aus unserer Sicht sehr gut aufgehoben war. Er geht da sehr gerne hin und die waren sehr bemüht oder sind es nach wie vor. Und trotzdem war von vornherein klar, es wird auch im Bericht stehen, dieser Kindergarten passt nicht. Und was mich da emotional sehr getroffen hat, war immer, dass von diesen Kindern gesprochen wurde. Also so diese Verallgemeinerungen von Kindern, die mehr Bedarf haben als andere oder mit Behinderungen, hat mich sehr getroffen. Und eben der ganze Prozess, dieses, wenn wir hätten als Eltern, dann wäre, ja, und dieses nicht ernst genommen werden in dem ganzen Prozess und diese Vorurteile und vorgefertigten Meinungen, das war schon eine sehr schwierige Phase, ja, für uns. Und auch die Begutachtung eben, die hat 20 Minuten gedauert. Also zuerst war ein Gespräch mit der Kindergartenleiterin. Die Begutachterin hat von Anfang an gesagt, offene Systeme passen eben nicht. Und er ist in so einem offenen System. Und auch im Gutachten steht dann, na ja, da gibt's ja keinerlei Regeln, keine Strukturen, es gibt auch keine Essenszeiten oder ähnliches, was einfach definitiv nicht stimmt, ja. Und genauso hat sie ja mein Kind bewertet mit, im Prinzip kann er nichts und eine Kindergartenassistenz wird zwar nicht ausreichen, aber ja, wenn die Eltern werden sich eh von nichts anderem überzeugen lassen, also kriegen sie die halt, ja. Ja, es war für uns ein sehr emotionaler und sehr schwieriger Prozess, abgesehen davon, dass wir zuerst 4 Monate gar keine Auskunft gekriegt haben und gewartet haben, bis sich überhaupt jemand bei uns gemeldet hat. Genau, das war so die Kurzzusammenfassung.
Ja, da sieht man schon viele Gemeinsamkeiten. Also es ist kompliziert, Hilfe zu bekommen oder den richtigen Platz. Es dauert lange und man muss sich selber sehr viel drum kümmern. Eben eine Ressource, die nicht alle Eltern haben, weder zeitlich noch finanziell. Dann bleiben wir gleich in der Steiermark. Frau Achatz, was Sie da jetzt so gehört haben, passt das so in Ihr Erfahrungsbild? Und mit was für Herausforderungen haben Sie so zu arbeiten?
Ja, es ist immer wieder verschieden. Ich glaube, dass das so ein bisschen Stadt und Land ein bisschen Unterschied ist. Also wir sind ja doch noch im ländlichen Bereich in Hartberg Umgebung, also wie Stadt Graz. Und ich glaube, dass es unterschiedlich ist von den Behörden wegen, von der BH abhängig ist, vom Kindergarten abhängig ist, auch von den heilpädagogischen Kindergärten. Von unserer Seite kann ich es eher sehr positiv berichten. Also wir haben eben 13 IZB-Teams. Das ist sehr viel für uns, für Hartberg Umgebung. Also wir sind sehr groß. Und wir sind auch sehr stolz drauf, in der Steiermark, dass dieses System überhaupt gibt. Es ist ja doch einzigartig von ganz Österreich und in unserem Bundesland. Und gerade so, das IZB-DIM ist schon sehr auch, was eben in die Außenkindergärten fährt, wenn halt diese Möglichkeit nicht gibt, dass man privat die ganzen Therapien und die ganzen Fördermöglichkeiten hat. Gerade bei uns im ländlichen Bereich ist das nicht so forciert. Also wir haben das nicht überall auf jeder Ecke. Ist auch finanziell natürlich eine Geschichte. Und da, das kommt schon den Eltern oder den Kindern sehr zugute. Eben weil es vor Ort ist, im Kindergarten. Die Kinder sind in ihren Heimatkindergärten, in den Regelkindergärten. Sie sind dort gut aufgehoben. Sie haben dort die gewohnte Umgebung. Und da kommt eben ein Team hin mit Therapeuten, Psychologen und Sonderkindergartenpädagoginnen oder inklusive Elementarpädagoginnen und betreuen das Kind. Zum Thema Kindergartenassistenz wird es nicht so forciert, weil eben wir IZB-Teams sehr viel vor Ort sind. Wenn, dann ist es eher das Problem bei uns, dass die Assistentinnen oft nicht wissen, wie sie handhaben sollen mit den Kindern, gell? Oder wie sie umgehen können. Und da bedarf es einfach bei uns auch sehr viel Zeit der Pädagoginnen vor Ort, die sie oft nicht haben. Und da profitieren wieder die Zusatzassistentinnen von uns, vom IZB-Team, die ihnen dann doch Anleitungen geben können und Tipps geben können oder auch von der Mototherapeutin was übernehmen können oder von der Sprache und einfach das in der ganzen Woche wieder mit einbeziehen können. Behördenwege, wie gesagt, ist unterschiedlich. Also ich muss sagen, mit unserer BH, also mit der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, wir arbeiten sehr gut zusammen. Aber ich weiß, weil wir haben uns ja zusammengeschlossen, die heilpädagogischen Kindergärten, also wir sind 23 insgesamt in der Steiermark. Und ich weiß von vielen Kolleginnen, dass es nicht so einfach ist. Also ich kann das sehr wohl bestätigen auch, dass das nicht überall so einfach läuft. Aber es ist halt, ja, immer wieder Engagement der Eltern gefragt, Engagement der Pädagoginnen vor Ort, der Leiterinnen vor Ort, ob es jetzt heilpädagogische Kindergärten sind oder Regelkindergärten und natürlich auch die Kinder, dass sie mitmachen in dem Bereich.
Dankeschön, dann kommen wir nach Wien. Die Frau Achatz hat jetzt gerade gesagt, dass in der Steiermark dieses System einzigartig ist in Österreich, also speziell dieses IZB-Team-System, also integrative Zusatzbetreuung. Was gibt es denn da in Wien? Und wie treten vielleicht Eltern an Sie im Pepsi oder an Sie persönlich heran? Und was haben Sie da so für Erlebnisse, Frau Laminger?
Ja, genau. Also ich glaube, solche Teams oder solche Rahmenbedingungen würden wir uns in Wien sehr wünschen. Also bei uns ist es wirklich, habe ich das Gefühl, sehr kindergartenabhängig auch. Also wie da das Engagement und die Rahmenbedingungen auch geschaffen werden. Das, was ich schon berichten kann, ist, dass diese Fälle keine Einzelfälle sind, leider, sondern dass die Eltern neben dem, ich muss verarbeiten, dass mein Kind einen erhöhten Betreuungsbedarf hat oder jetzt nicht so entwickelt ist wie andere Kinder, auch noch dann damit konfrontiert sind, einen passenden Kindergartenplatz zu finden. Und da ist es leider so, dass die Wartezeiten sehr, sehr lang sind. Also dass es oft so ist, dass Kinder wirklich bis zum letzten Kindergartenjahr in häuslicher Betreuung sind, weil es keinen geeigneten Platz gibt. Und dass es auch so ist, das kann ich auch nur bestätigen, dass ganz viele Familien oder Kinder sehr, sehr oft den Kindergartenplatz wechseln müssen. Und das natürlich gerade bei Kindern im Autismus-Spektrum jetzt auch nicht so vorteilhaft ist für den ganzen Verlauf. Das Problem dahinter sind wie immer die Rahmenbedingungen. Also ich erlebe es sehr wohl so, dass die einzelnen Pädagoginnen sehr, sehr bemüht sind. Aber es ist teilweise so, dass es zu wenig Fachwissen gibt. Also wie gehe ich mit den Kindern um? Und dann das, was auch schon besprochen wurde, der Personalmangel. Also dass es dann manchmal so ist, dass Kinder nur stundenweise betreut werden können zum Beispiel oder nur an bestimmten Tagen betreut werden können. Aber dass es nicht so ist, dass man sagen kann, okay, da ist ein kontinuierlicher Kindergartenbesuch möglich. Oftmals ist es tatsächlich so, dass das auch emotional natürlich für die betroffenen Familien sehr, sehr schwierig ist, bis dann ein geeigneter Platz gefunden wurde. Ich möchte aber nochmal wirklich auch ausdrücklich sagen, dass es natürlich auch Beispiele gibt, wo es sehr, sehr gut funktioniert, wo Therapeuten, Psychologen, Heil- und Sonderpädagogen sehr, sehr gut Hand in Hand miteinander arbeiten, aber leider sind die Fälle, wo es nicht so gut klappt, die ich öfter in der Praxis höre.
Dankeschön. Jetzt haben wir mal ein bisschen eine Bestandsaufnahme für zwei Fälle und für zwei Bundesländer. Ich würde gern die Abschlussrunde so gestalten, dass ich Sie alle wieder in der Reihenfolge, wie Sie vorher gesprochen haben, bitte für Eltern, die jetzt vielleicht zuhören bei dieser Podcast-Folge, gibt es nützliche Tipps, gibt es irgendwelche Hinweise, die Sie geben können, irgendetwas, wo Sie sagen, das hätten Sie gerne vorher gewusst, also sowohl aus der Elternperspektive als auch aus der Pädagoginnenperspektive. Und wie würde das ideale System ausschauen, wenn wir das in Österreich langsam aufbauen könnten? Und was würden Sie sich da wünschen? Also bitte, Frau Achmedi, wenn Sie beginnen könnten, was wären so Ihre Tipps für Eltern, die in so einer Situation sind, und wie wäre so der Idealzustand?
Ja, ich würde, was ich auf jeden Fall dann empfehlen würde, ist nicht den Kampfgeist verlieren, sich nicht beirren lassen. Man ist der Anwalt vom eigenen Kind und es geht um viel, sich nicht kleinkriegen lassen, sondern einfach für das, was das Kind braucht, einstehen und dafür kämpfen. Und vor allem, wenn man es nicht schafft, sich Hilfe zu holen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und was man besser machen kann, weil ich habe schon unzählige Male gehört, ja, die finanziellen Ressourcen fehlen. Man liest auch immer wieder Fachkräftemangel in der Elementarpädagogik. Und da liegt es eigentlich auf der Hand, dass man da auf so einen Mangel und auf so einen Zustand, der eigentlich aktuell, also so wie ich ihn hier in Wien erlebe mit meinem Kind, eigentlich desaströs ist, nicht mit der Senkung von Qualifikationsstandards für Elementarpädagogen reagiert, sondern da rein investiert, weil ich denke mal, so viel kann es nicht kosten für das, dass es für die Zukunft nicht nur von den betroffenen Kindern, sondern von allen Kindern, also nicht nur Kinder, die erhöhten Förderbedarf haben, sondern da wird einfach in die Zukunft von allen Kindern investiert. Und so viel kann das nicht kosten, als dass es das nicht wert sein würde. Weil diese Kinder sind in 15 bis 20 Jahren unsere Gesellschaft und da investieren wir rein. Und dafür sollte man genug finanzielle Ressourcen haben in einem Land wie Österreich.
Sehr, sehr schön formuliert. Vielen Dank. Frau Casapiccola, bitte.
Ich kann mich dann nur anschließen dem, dass ich den Rat geben würde, einfach durchzuhalten, aktiv zu sein, und sich auch Unterstützung zu holen, sei es jetzt von Eltern, die ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben, oder auch von Experten und Expertinnen und auch sich selbst als Elternteil die notwendige Unterstützung zu holen, um da gestärkt zu bleiben in diesem Prozess und da gut durchbegleitet zu werden. Und für das Insgesamte würde ich mir wünschen, dass mehr die Kinder und nicht so sehr die Diagnosen und die Defizite gesehen werden, sondern auch das, was möglich ist. Und eben auch, ich weiß, System hin oder her schwierig. Gleichzeitig wäre das einfach allgemein mein Wunsch. Und dass es nicht so sehr davon abhängt, ob ich jetzt als Elternteil in der Lage bin, mich auf die Füße zu stellen, Rechte einzufordern, ob etwas passiert oder nicht, sondern dass das selbstverständlich ist, wenn Hilfe und Unterstützung gebraucht wird, dass man die Möglichkeit hat, die zu bekommen. Und insgesamt, dass der Elementarpädagogikbereich mehr gesehen wird mit den Bedürfnissen und Notwendigkeiten. Da gibt es so viel und so viele Möglichkeiten und so viele engagierte Personen, aber ich finde, das wird einfach nicht gesehen oder zu wenig gesehen, meiner Ansicht nach. Und das wäre einfach ein Wunsch, den ich hätte, dass da hingeschaut wird.
Dankeschön, Frau Achatz. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Pädagoginnenperspektive, wie haben Sie da Hinweise, Tipps und wie hätten Sie das System gerne, wenn es ideal funktionieren würde?
Also ich finde auch, dass die Eltern kämpfen müssen, auf jeden Fall, und sich für ihr Kind einsetzen sollen. Also das finde ich total super und auch wichtig und wirklich auch Hilfe suchen. Und da kann ich wirklich nur auch unsere heilpädagogischen Kindergärten, wir haben ja doch 23 in der Steiermark, Werbung machen. Also da ist wirklich immer ein offenes Ohr und eine Hilfe oder irgendwo wird geschaut, dass es eine Möglichkeit gibt. Den anderen Bundesländern würde ich das wünschen, dieses System. Wir haben schon sehr viel erreicht. Also ich bin seit 1995 in diesem heilpädagogischen System und ich kann wirklich von vielen, vielen Kindern berichten und Eltern berichten, auch die jetzt schon Erwachsene sind. Und es ist schon sehr, sehr schön, wie sie sich entwickelt und Also was man erreichen kann, gerade von 3 bis 6 oder von 0 bis 6 sollte es ja eigentlich sein. Und was noch ein großer Wunsch wäre, so wie dir auch die Frau Casapicola gesagt hat, dass wirklich die Elementarpädagoginnen oder unser Elementarbereich, also die Kinder wirklich von 0 bis 6, einfach mehr Wertschätzung bekommen, also wirklich mehr Anerkennung bekommen, so wie die Schulen. Und das ist einfach, was wirklich uns noch sehr, sehr fehlt. Und wo es wirklich auch eben diesen Personalmangel gibt, das wird noch mehr werden. Die Schulen, die Ausbildungen gehen überall zurück, die Anzahl. Und da glaube ich schon, dass es auch noch von Seiten des Landes oder von Seiten der Politik viele Ressourcen geben würde, sicher auch Geld geben würde. Also ich glaube schon, dass Geld vorhanden ist, aber man muss es halt vielleicht auch richtig einsetzen. Und da würde ich mir wünschen, einfach wirklich für alle Kinder, also wirklich für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, aber auch für die anderen, einfach, sie sind unsere Zukunft. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass da mehr Wertschätzung stattfindet.
Dankeschön. Und somit bekommen Sie, Frau Lamminger, das Schlusswort.
Also ich kann das alles nur unterschreiben, was meine Vorrednerinnen schon gesagt haben. Zusammenfassend möchte ich nochmal zum jetzigen Zeitpunkt, finde ich, kann man Eltern wirklich nur raten, hartnäckig zu bleiben, sich wirklich auf Wartelisten schreiben zu lassen, Stellen anschreiben, sich untereinander auszutauschen. Ich glaube, das ist das, wo viele dann auch aufgeben, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Und das ist aber so wichtig, sozusagen immer am Ball zu bleiben. Und wenn ich ein bisschen träumen dürfte, dann würde ich mir für jede Familie eine Art Case Manager wünschen, also eine sozialarbeiterische Unterstützung, die Familien bei solchen Dingen unterstützt, wie welche finanziellen Hilfen bekomme ich, welche Therapiemöglichkeiten gibt es, welche Familienhilfen gibt es, wie schaut's aus mit Kindergartenplätzen, was braucht mein Kind da speziell auch. Ich glaube, dass das den Familien sehr, sehr viel Druck so vom Organisatorischen nehmen würde und sie sich dann wirklich auch viel mehr auf das Kind selber, auf die Beziehung, die ich mit dem Kind auch habe, die bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen manchmal auch schwieriger sind, stabil zu halten oder aufzubauen. Aber darauf könnten sie sich konzentrieren und sie müssten nicht so viel Energie und Zeit und Ressourcen in solche organisatorischen Arbeiten stecken. Und das, was auch schon gesagt wurde, was ich mir sehr, sehr wünschen würde, ist, dass Inklusion nicht nur ein Schlagwort ist, das am Papier steht, sondern dass es wirklich was ist, was gelebt wird, dass Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen unter optimalen Rahmenbedingungen zusammenkommen können und voneinander profitieren können. Sowohl welche, die Schwierigkeiten in bestimmten Bereichen haben, als auch Kinder, die in irgendwelchen anderen Bereichen Stärken zeigen und da lernen können, Rücksicht zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen. Also ich glaube, das wäre wirklich wichtig, dass wir uns in diese Richtung entwickeln. Und das kann nur gelingen, wenn der Elementarbildung ein höherer Stellenwert auch zugeschrieben wird. Und da braucht es natürlich auch finanzielle Unterstützung, finanzielle Hilfen und bessere Rahmenbedingungen, ganz klar.
Danke Ihnen allen für Ihre Zeit. Dann wünsche ich Ihnen, Frau Ahmedi und Frau Casapicola, alles Gute für Ihre Familien und für Ihre Kinder. Und dass das in weiteren Schritten dann in der Schule und so weiter hoffentlich besser funktioniert. Und Frau Achatz und Frau Lamminger, Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit in diesem so wichtigen Bereich und für uns alle der Wunsch, dass sich da möglichst bald etwas verbessert und, wie Sie so schön gesagt haben, die Inklusion eben nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch wirklich gelebt werden kann. Das war also Folge 18. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr anderen davon erzählt, ihn auf Social Media teilt und ihn in eurer Lieblings-Podcast-App abonniert. Ihr findet ihn auf elementarbildung.at, auf Soundcloud, Apple und Google Podcasts, auf Spotify und natürlich noch vielen anderen Plattformen. Nochmal Dankeschön fürs Mit dabei sein und bis zum nächsten Mal.